In den 1950er Jahren stellte die Stuttgarter Zeitung dem Schiller Nationalmuseum das Archiv der Kottaschen Buchhandlung zur Verfügung. Die Übergabe des Archivs mit Beständen zu Goethe, Kleist, Heine oder Fontane gab den Anstoß zur Gründung des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Seitdem gehört die Erwerbung von Verlagsarchiven zu den Kernaufgaben des DLA. Im Laufe der Zeit kamen unter anderem die Verlagsarchive von Suhrkamp, Rowohlt, Pieper oder S. Fischer auf die Schillerhöhe. Rund 50 Verlagsarchive befinden sich mittlerweile hier in Marbach. Dr. Gunilla Eschenbach leitet das Referat Erschließung im Archiv und betreut unter anderem die Verlagsarchive. In der heutigen Podcast-Folge gibt sie Einblicke in die Arbeit mit den Verlagsarchiven und erklärt, was gesammelt wird und was nicht im Verlagsarchiv zu finden ist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Die Arbeit im Verlag ist vielfältig, dementsprechend auch die Informationen, die gesammelt werden können. Von Rechnungen, Korrespondenzen mit den Autoren, Verlagsvorschauen, Druckfahren, interne Verlagskommunikation. Beginnen wir zunächst mit der elementaren Frage, was wird gesammelt und wo wird eine Grenze gezogen?
Also die Grenze wird da gezogen, wo wir uns fragen, wollen wir dieses oder jenes Verlagsarchiv übernehmen oder nicht? Denn unser Sammelprofil ist ja eben auf literarische Verlage zugeschnitten. Dort sind wir schon sehr gut aufgestellt. Also es gibt ein paar Verlage, deren Archive wir gerne noch hätten, aber wir haben ja auch schon wirklich sehr viel in unserem Bestand. Und dann geht es eben darum, dass man die Bestände sichtet und ganz viel haben die Verlage in der Regel auch schon abgenommen an Vorentscheidungen, also uns abgenommen, indem sie uns vor vollendete Tatsachen stellen, das und das und das gibt es noch und das und das und das können wir auch abgeben. Ja, und unser Part ist dann natürlich doch noch eine abschließende Bewertung und auch Entscheidung, was wir dauerhaft archivieren wollen und was nicht, was vielleicht hier vor Ort kassiert wird oder was von vornherein nicht mitgenommen wird. Die üblichen Verdächtigen, das sind eben die Materialien der Abteilungen, Verlagsleitung, Lektorat, da versteht es sich von selbst. Personalakten sind heikel, die können vielleicht in älteren Verlagen bei Insel zum Beispiel auch, ich sag mal, versehentlich mit abgegeben werden und irgendwann sind die natürlich von sehr reizvollem und hohem Forschungswert, wenn man sich denkt, wie ist das mit einer NS-Vergangenheit in einem DDR-Umfeld, was für Vermerke findet man da in der Personalakte? Aber die sind natürlich sehr, sehr streng. Da orientieren wir uns an den Sperrfristen der Landesarchivgesetze hier unter Verschluss. So etwas übernehmen wir auch in der Regel nicht. Auch bei Presse und Marketing, da ist es so, dass wir schon da nach strenger Auswahl Sachen übernehmen.
Dann passt meine zweite Frage, glaube ich, ganz gut daran anschließend. Wir stoßen im DLA immer wieder auf das Platzproblem. Nicht umsonst ist ein Erweiterungsbau in Planung. Allein das Suhrkamp-Archiv füllt rund 10.000 Kästen. Wird bei der Übernahme eines Verlagsarchivs, vor allen Dingen eines großen Verlages, vorab aussortiert oder gibt es eine begrenzte Kastenanzahl, die gefüllt werden darf? Weil es geht ja immer weiter in die Zukunft.
Es geht immer weiter in die Zukunft, genau. Also man kann in dem Kontext vielleicht sagen, zum Glück gab es da ja die große Umstellung um das Jahr 2000 und ein bisschen früher auf digitale Verfahren, sprich Mail-Ablagen ganz zentral oder auch die Herstellung von Manuskripten, auch das Lektorat, das wandert alles ins Digitale. Und insofern noch ist das zwar jetzt noch nicht absehbar, also es sind immer Massen, es handelt sich noch um Massen, wenn man die Reste der papierenden Ablage übernimmt und in Zukunft hoffe ich ja, dass das ein bisschen weniger werden wird, denn es ist ein Platzproblem, keine Frage. Aber wir können ja auch nicht sagen, jetzt haben wir 2000 Kästen voll, jetzt wollen wir nichts mehr, so geht das nicht, sondern wir versuchen möglichst vollständig und möglichst ja im Blick darauf, dass man dann auch forschen kann, hier zu übernehmen.
Sie haben die E-Mail-Kommunikation schon angesprochen, aber auch öffentliche Kommunikation in Form von Social-Media-Marketing. Sind wir bei den Verlagsarchiven schon in der Gegenwart angekommen? Haben wir digitale Kommunikation gespeichert und können wir die langfristig verfügbar machen oder sind wir dem noch ein bisschen hinterher?
Sind wir der Gegenwart hinterher? Das ist natürlich eine Frage. Also es ist tatsächlich, wenn man so dramatisch werden will, Gefahr im Verzug, dass wir da nicht ein neues Dark Age hinterlassen für die Zukunft. Das heißt, wir sind uns dessen sehr bewusst, dass wir die digitale Überlieferung jetzt sichern müssen für die Forschung. Und wir haben angefangen, aber vor allen Dingen haben wir angefangen, mit Verlagen ins Gespräch zu kommen und zu gucken, wie wir umgehen, wie wir dort neue Übergaberoutinen gemeinsam entwickeln. Es hat ein Pilotprojekt gegeben im Blick auf die E-Mail-Ablage einer ausscheidenden Mitarbeiterin im Rowohlt Verlag. Hier war das große Glück, dass wir mit den beteiligten Personen ins Gespräch gekommen sind und die Mail-Ablage überführen konnten aus über 25 Jahren Verlagsarbeit.
Wie läuft das konkret ab? Überlegt der Verlag von Jahr zu Jahr, was muss dieses Jahr ins Archiv? Wird dann genau geguckt oder läuft das in, ich sag mal, Abständen von 5 Jahren, dass man immer mal wieder guckt, okay, das wäre relevant für das DLA, das sollte archiviert werden? Oder gibt es einen genauen Plan, wie, wann, was in die Archivablage kommt?
Nicht bei uns. Also in staatlichen Archiven und mit staatlichen Behörden sieht das sicher ganz anders aus. Bei uns sind die Zäsuren in der Regel, bei Rowohlt zum Beispiel war es der Umzug. Solche Dinge, also Verkleinerungen, Umzüge, das sind dann so Anlässe, dass ein Verlag sich Gedanken macht, was eigentlich mit dem Archiv ist. Auch ausscheidende Mitarbeiter, das kann auch nochmal, oder Wechsel in der Verlagsleitung. Das sind solche organischen Zäsuren, möchte ich sie mal nennen. Und im Kleinen ist es eben auch so, bei S. Fischer zum Beispiel, da gibt es ein internes Papier, das die für das Archiv zuständige Verlagsmitarbeiterin im Lektorat für die Lektoratsmitarbeiter zusammengestellt hat, in denen sie instruiert werden, was sie machen können, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, wenn ein Titel erschienen ist, welche Unterlagen archivwürdig sind. Und ja, die werden dann einfach dort in den Keller gestellt, bis mal wieder genug sich angesammelt hat, dass wir kommen und einen neuen Übergabevertrag machen und die Sachen holen.
Das heißt aber auch, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Verlages vorab oder wahrscheinlich ständig darüber informiert werden, dass es sein kann, dass ihre Arbeit namentlich irgendwo archiviert wird und sie theoretisch auch einen Eintrag in unserem Katalog bekommen?
Ich glaube, da ist jetzt, wo die Notwendigkeit eines professionellen E-Mail-Managements auch für Verlage ganz offen zutage tritt. Ich bin mir nicht sicher, wie viele das schon haben. Also das, was mir in der Praxis begegnet, ist eigentlich, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einen privaten Mail-Account hat und dass nach Ausscheiden die Mails übertragen werden können oder aber aus Datenschutzgründen auch gelöscht werden. Und sofern sie dann nicht gelabelt sind und in eine kollaborativ genutzte Mailablage überführt wurden, ist das dann wirklich ein sehr sensibler Punkt, dass diese Daten verloren gehen. Und natürlich ist es so, wahrscheinlich wird es dann Teil einer neuen Betriebsvereinbarung auch werden müssen, dass eben wirklich zugesichert wird und dass die Mitarbeitenden dann auch ein gutes Gefühl damit haben, dass die Sachen ins Archiv kommen. Da reden wir auch von sehr langen Sperrfristen, denn eine komplette Mail-Account ist etwas anderes dem Wesen nach als ein vom Sekretariat geführte Leitsordner, in denen ausgewählte Sachen abgeheftet werden.
Ja, spannend. Wie sieht die Nutzung am DLA aus? Werden die Bestände aus den Verlagsarchiven oft genutzt oder angefragt? Oder gibt es vielleicht einzelne Bereiche, die besonders interessant sind?
Ein bisschen bestimmtes Angebot, die Nachfrage. Also diese Verlagsarchive sind ja weitaus größer als ein durchschnittlicher Personennachlass, so dass auch die Erschließung sehr, sehr, sehr lange dauert. Wir haben es jetzt für Rowohlt mal ausgerechnet. Ich glaube, da sind wir noch 25 Jahre beschäftigt. Und da arbeitet ja schon seit einigen Jahren, ich glaube seit Oktober 2018, arbeitet ja schon ein festangestellter Mitarbeiter daran, das zu verzeichnen.
Und es kommt immer was dazu.
Ja, genau. Und bei anderen Sachen ist es so, wann immer es Drittmittelprojekte gibt und wirklich viele Leute dran sitzen bei Suhrkamp oder so, dann haben wir mehr Daten in unserem Online-Katalog und das befördert die Benutzung. Aber auch nicht erschlossene Bestände werden doch viel angefragt oder gerade im Werden begriffene erschlossene Bestände. Also Reklam bin ich ganz überrascht, haben wir erst vor kurzem übernommen. Auch dort können wir eine Kollegin zum Glück dran setzen. Und da gibt's eine starke Nachfrage.
Das führt so ein bisschen zu meiner nächsten und letzten Frage. Welchen Nutzen hat das Sammeln der Verlagsarchive für die Forschung? Kann man da auch Tendenzen oder Entwicklungen erkennen?
Ja, also ich würde sagen, so die aktuellen Moden oder Tendenzen in der Forschung allgemein, die schlagen sich dann auch nieder, wie auf unsere Verlagsarchive geguckt wird. Also weiß ich, sei es der literatursoziologische Blick in der Vergangenheit oder jetzt im Moment ist ein wachsender Bereich, das Interesse an der Ökonomie der Literatur. Und da sind Verlagsarchive natürlich ein ganz gefundenes Fressen, denn es geht ja eigentlich nur ums Geld. Auch Verlagsarchive und Politik ist auch so ein Thema, was jetzt in der jüngsten Vergangenheit auch wieder stärker sich angeschaut wurde, welche Rolle spielen Verlage in Systemwechseln und ich denke, da wird noch ganz viel kommen, auf das wir gefasst sein müssen hier als Archiv.
Mit den Ausblicken in die Zukunft sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank für die spannenden Einblicke, liebe Frau Eschenbach, und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.